Dank sei dem Herrn, dass es so ist. Menschen wandeln sich, Zeiten werden anders, aber der Herr bleibt derselbe in Ewigkeit. Da gibt es nie einen Wandel, nie eine Verdunklung. Er wohnt in einem Licht, wo niemand Zutritt hat. Gott ist unbestechlich. Gott ergreift keine Partei. Gott hat einen Plan. Er hat ein Programm. Und in diesen Plan möchte er die Menschheit hineinführen. Allein darum geht es. Nicht um Religion zu spielen, nicht um Gottesdienste zu feiern oder kirchliche Handlungen abzuhalten, sondern tatsächlich darum, ein Teil des ewigen Planes Gottes zu werden. Um das zu gewährleisten, müssen wir ewiges Leben haben. Und das ewige Leben kommt nicht aus einer religiösen Handlung. Es steht geschrieben, in ihm war das Leben. Und das Leben war das Licht der Menschen. Wer ihn hat, der hat das ewige Leben. Und wer ihn nicht hat, der hat das ewige Leben nicht. Auch ich bin für den gestrigen Abend dankbar. Es gibt keine besseren Versammlungen als die, in denen Gott wirken kann. Versammlungen, in denen das Wort und der Geist Gottes wirksam sein können, dass tatsächlich etwas geschieht, das in die Ewigkeit hineinreichen wird. Und das war der Fall. Auch heute sind wir hier in großer Erwartung. Nicht in der Erwartung, um zu sehen oder festzustellen, welch ein Vortrag gehalten werden kann. Männer Gottes haben keine Vorträge gehalten. Sie haben nicht philosophiert. Männer Gottes haben auf Antrieb des Geistes das Wort verkündigt, und zwar so, dass andere, die es hörten, den Heilsplan Gottes verstanden, dass sie gerettet, ja selig wurden. Das Gleiche geschieht noch heute. Wie wir es ja gestern Abend gelesen haben, der Apostel Paulus sagte nicht mit hohen Worten menschlicher Weisheit oder Gelehrsamkeit, sondern in Einfachheit ist das Wort vom Kreuz verkündigt worden und alle müssen auf die Knie gehen, die vor dem Gekreuzigten sich beugen und anerkennen, dass dort das Heil, die Versöhnung und die Begnadigung der Menschheit von Gott aus geschehen ist. Ihr wisst ja, ich bin sehr weit rumgekommen. Auf den Strich genau 100 Länder habe ich persönlich besucht und darin das Wort des Herrn verkündigt. Ich habe vieles gesehen und vieles gehört, auch von anderen Religionen gesehen, gehört, gelesen. Das Christentum ist keine Religion. Das haben Menschen daraus gemacht. In Christus hat Gott sich persönlich offenbart, um der Menschheit die Hand der Versöhnung zu reichen, um die Menschheit zurückzubringen in die Gemeinschaft mit sich selber, aus der sie ja geschieden und von Gott getrennt war. Und wie ich es gestern Abend sagte, es geschah nicht irgendwo an irgendeinem Ort. Es geschah in Jesus Christus, unserem Herrn. Und daher ist die Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus eine Notwendigkeit, ein göttliches Muss. Es gibt keinen anderen Weg. Es gibt keine andere Wahrheit. Es gibt kein anderes Leben. Es ist in keinem anderen Heil. Das müssen sich Juden, Moslems und Christen, Hindus und wer sie alle sind, sagen lassen. Wer selig werden möchte, muss den göttlichen Weg beschreiten. Und Jesus sagte, niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Wie dankbar können wir sein, dass uns dieses zu Herzen gegangen ist. Die meisten haben ihre Religion im Kopf, auch wenn sie meditieren und meinen, sich irgendwo verlieren zu können. Verloren sind sie ja schon vorher. Sie brauchen sich gar nicht mehr zu verlieren. Die Rettung kommt allein vom Herrn. Aber durch Verlieren der Gedanken ändert sich an uns überhaupt nichts. Wenn wir wieder zu uns zurückkehren, sehen wir uns da, wo wir vorhin waren. Wer aber zum Herrn kommt und seinen Namen anruft, der bleibt nicht, wo er war. Der wird gerettet, der kommt aus dem Bereich der Finsternis heraus und wird in das Reich Gottes, in das Reich des Sohnes seiner Liebe versetzt, wie es geschrieben steht. Und es gibt für mich nichts Schöneres, als mitzuerleben, dass Menschen Gott erleben. Das ist das schönste Erlebnis. Ein Liederdichter singt es ja, das war der schönste Tag, den Gott mir jemals gab, als Jesus in mein dunkles Erdendasein kam. Der schönste Tag ist der Tag, an dem du Heilsgewissheit bekommen hast, an dem dir durch den Geist bezeugt wurde, jetzt hat Gott mich angenommen. Von nun an bin ich sein Eigentum geworden. Und bleibe es in alle Ewigkeit. Unser Herr spricht, ich bin gekommen, auf dass sie Leben und volles Genüge haben. Leben aus Gott, Leben durch den Geist gewirkt, ewiges Leben. Er sagt im Johannesevangelium Kapitel 7, dass von dem Geist, der kommen würde, dass dieser Geist in uns eine Quelle werden würde, die in das ewige Leben hineinsprudelt. Nicht, was wir zu tun vermögen, sondern was Gott getan hat. Das zählt und er hat es für uns, mit uns und an uns aus Gnaden getan. Wie viele sind darüber froh? Ich glaube, wir alle, die wir Gott erlebt haben. Manchmal bin ich ein wenig betrübt darüber, dass ich mich in die Gedanken und die Einstellung der Menschen versetze und denke, vielleicht sind einige da, die neu hinzukommen, die dann einen geschliffenen Vortrag hören möchten, alles richtig aufgebaut und wie es sich so gehört. Und plötzlich stellen sie fest, da wird in Einfachheit gepredigt, aber dabei wird's bleiben bis ans Ende. Wir sind nicht hier, um uns selber hören und sehen zu lassen. Wir sind hier, um dafür zu sorgen, dass niemand gesehen und gehört wird als Jesus Christus allein, als Retter, als Heiler, als der Seligmachende. Ich habe von einer Dame, die operiert wurde, in der Uniklinik in Düsseldorf zu sagen, sie bat mich darum, dass Gott geholfen hat. Die Dame ist 85 Jahre alt. Und die Operation, vor der hatte sie sehr große Bange. Und ich war in diesem Krankenhaus bis direkt vor der Operation vor einigen Tagen und hielt ihre Hand und ich merkte, wie unruhig sie war und es tat ihr wohl zu wissen, dass jemand da ist, der betet. Man sieht es speziell bei solchen Gelegenheiten, wenn Menschen nicht die Gewissheit haben, ein Eigentum des Herrn zu sein. Anschließend hatte sie dann den Mut und hat dem Herrn Professor gesagt, das waren die Gebete, die mitgeholfen haben. Und auch sie müssten mal hingehen und diesen Herrn Frank hören, denn er predigt das Wort Gottes richtig. Den Mut hatte sie, ist doch ein herrliches Zeugnis. Dann habe ich auch mit dem Professor gesprochen und wir hoffen, dass Gott tatsächlich noch einige herausrufen wird. Ich glaube einfach daran, dass Gott noch vor Tore Schluss, ehe die Gnadenzeit wirklich zu Ende geht, und das wird bald sein, dass noch eine reiche Ernte eingebracht wird. Als ich diese im vorgerückten Alter diese Dame sah, gedachte ich des Wortes aus Jesaja 46, vielleicht auch an uns alle gerichtet, und dann kommen wir zurück zum Neuen Testament in Jesaja 46, in Vers 3 und 4 steht: Höret mich an, ihr vom Hause Jakob und der gesamte Rest vom Hause Israel, die ihr vom Mutterleibe an mir aufgeladen, vom Mutterschoße an von mir getragen worden seid, auch bis ins Greisenalter oder bis in euer Greisenalter bleibe ich derselbe, und bis ihr grau geworden seid, will ich als Last euch tragen. Ich habe es bisher getan, und ich will euch auch fernerhin tragen. Ja, ich will beladen bleiben und erretten. Ein Liederdichter singt, Gott will dich tragen auf Händen so lind. Er trägt uns bis ins Alter hinein. Und hier wird gesagt, von Mutterleibe an habe ich mich euch aufgeladen, habe ich die Verantwortung für euch übernommen. Ihr gehört mir, ich trage euch. Ich sorge für euch, ich bin um euch bekümmert. Ja, vom Mutterschoße an habe ich euch getragen und werde es bis ins Greisenalter tun. Manche von uns sind ja schon im vorgerückten Alter, sind besorgt, wie es weitergehen soll. Als Jugendliche könnt ihr das vielleicht nicht ganz verstehen, aber wenn die Zeit andauern würde, käme noch manche Lektion unseres Weges. Menschen im vorgerückten Alter fragen sich mehr, wie es wohl am Ende sein wird, als Menschen, die gerade das Leben beginnen. Lasst euch vom Herrn heute sagen, er hat sich euch aufgeladen, er hat euch als Last genommen, ihr seid nicht allein, er trägt euch, er ist mit euch bis ans Ende, ja, er ist da, um euch hinüberzunehmen, wenn die letzte Stunde schlägt und die letzten Augenblicke kommen. Er ist nicht nur treu im Leben, er ist auch da im Sterben. Er hat für alles gesorgt. Sorget euch um nichts. Vertrauet dem Herrn. Er wird's wohl machen, auch bis in euer Greisenalter bleibe ich derselbe, und bis ihr grau geworden seid, will ich als Last euch tragen. Ich habe es bisher getan. Amen. Der Herr spricht, ich habe es bisher getan, und ich will euch auch fernerhin tragen. Ja, ich will beladen bleiben und erretten. Nicht verdammen, erretten. Das ist die göttliche Absicht, unsere Rettung. Gott will nicht, dass jemand verloren gehe, sondern dass er das ewige Leben habe. Wie wir schon oft gesagt haben, es gibt nur einen, der ewiges Leben hat, und das ist Gott. Auch alle Engel, alle Cherubim, alle Seraphim hatten irgendeinen Anfang, wurden irgendwann geschaffen, wie auch der Mensch geschaffen wurde. Aber Gott hat keinen Anfang, Gott hat kein Ende, Gott ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und Gott möchte, dass Menschen ewig bei ihm sind, und deshalb musste er selber in das Fleisch kommen, musste Mensch werden, damit das Leben Gottes hier auf Erden offenbar werden kann. Und deshalb auch schon der vorher zitierte Vers: In ihm war das Leben, und das Leben war das Licht der Menschen. Unser Herr ist nicht gekommen, um eine neue Religion zu gründen, um etwas zu stiften. Er ist gekommen, um zu suchen und selig zu machen, was verloren ist. Er ist gekommen, unser Leben vom Verderben zu erlösen und uns mit Gnade und mit Barmherzigkeit zu krönen. Amen. Dazu ist er gekommen. Der Kern der Verkündigung des Evangeliums von Jesus Christus muss neu in den Mittelpunkt gestellt werden. Kein Mensch kann in das Reich Gottes hineingeschult, hineingelehrt werden. Man kann den großen und den kleinen Katechismus auswendig lesen oder aufsagen können. Das nützt gar nichts. Was hat das mit Seligwerden zu tun? Überhaupt nichts. Und gerade das, was den meisten ein Anstoß ist, wurde denen, die selig werden, zum größten Segen, nämlich das Kreuz, wie wir es gestern Abend hörten. Das Wort vom Kreuz ist den einen eine Torheit, den anderen ein Ärgernis. Und sie sagen, ja, warum musste das denn sein? Hatte Gott das nötig, diesen Weg zu gehen oder diese Art zu wählen, um uns selig zu machen? Schaut, es geht doch alles zurück zum Paradies, zum Sündenfall. Man muss wissen, was dort geschah, um dann zu verstehen, warum Gott getan hat, was er getan hat. Durch den Sündenfall ist die Menschheit von Gott getrennt worden, und sie musste wieder mit ihm versöhnt werden. Und gerade das geschah am Kreuz auf Golgatha. Lasst uns zurückgehen zu dem vorgelesenen Wort und dann noch zu einigen Bibelstellen. In 1. Korinther, dem 2. Kapitel, haben wir Herrliches mitgelesen, und zwar von Vers 10. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Alles, was von Gott kommt, wird uns durch Offenbarung des Geistes zuteil. Wem Gott sich nicht offenbart, der wird nie wissen, wer Gott ist. Er wird eine verstandesmäßige Konzeption, eine angefertigte Sache über Gott haben, aber nie wissen, wer Gott wirklich ist. Und er wird die Offenbarung Gottes in Christo nicht begreifen können, es sei denn, es wird ihm durch den Geist geoffenbart. Hier hat Paulus an die gläubig gewordenen geschrieben und gesagt, uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Nicht ein Mensch, nicht im Unterricht, uns hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Wie offenbart Gott seinen Willen und sein Wort? Durch den Geist, unter der Verkündigung des ganzen Heilsratschlusses Gottes, wird uns Stück um Stück, ja der gesamte Heilsplan unseres Gottes, wird den Menschen unter der Verkündigung durch den Geist Gottes geoffenbart. Wir brauchen nicht von Haus zu gehen, nicht hier und da an die Türen zu klopfen und den Menschen zu sagen, dass sie erwachen sollen. Nein, es müssten viele erwachen, die den anderen sagen, erwachet. Was nützt es einem Menschen, eine Lehre zu vertreten, die leer ist und die gar nicht biblisch ist? Keine Lehre, keine Glaubensrichtung und keine Gemeinde, sondern der Glaube an Jesus Christus, unseren Herrn. Und das ist ein Glaube, der unter der Predigt durch den Geist gewirkt wird. Nicht eine zurechtgelegte Sache, sondern das, was in unserem Herzen geschieht. Uns aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Es gab Menschen, die vom Geiste Gottes geleitet wurden, und alles Göttliche steht auf einem höheren Grund. Menschen haben durch Menschengeist keinen Zugang, um da zu erforschen. So haben wir es gestern Abend ja auch gelesen. Wo wäre ein Forscher, wo ein Gelehrter, dem sich Gott hätte offenbaren können? Sie forschen in die eigene Richtung, sie gehen ihren eigenen Gedanken nach. Gott aber spricht, meine Wege sind höher als eure Wege und meine Gedanken höher als eure Gedanken, und zwar so viel der Himmel höher ist als die Erde, sind die Gedanken Gottes höher als unsere Gedanken. Deshalb hat Gott nie Schriftgelehrte zu seinen Knechten und Boten ernennen können. Er nahm Hirten, er nahm Landwirte, er nahm Männer, die noch keine Konzeption in sich trugen, wie und was Gott tun sollte, die einfach, wie zum Beispiel ein Elisa, als Elia an ihm vorüberging und den Mantel über ihn warf und dann weiterging. Elias sagte zu ihm, bleibe nur, wo du bist. Er wusste aber, was zu tun sei. Er ging zurück, hat diese 12 Jochochsen oder wie viele es waren, schlachten lassen, hat das Geschirr dazu gebraucht, um ein Feuer zu machen, um die Opfer darauf legen zu können. Und von dem Augenblick an gab es kein Zurück mehr. Wohin sollte er noch zurückkehren? Es gab nur noch einen Weg, und das war der Weg mit Gott. Was war geschehen? Da geht ein Mann des Weges, zieht seinen Mantel aus, wirft ihn über einen anderen, und schon begriff dieser Mann, der gepflügt hat, worum es ging. Ihr Lieben, wir gehören nicht zu denen, die dafür sorgen möchten, dass Leute ihrer Ausbildung nicht nachgehen. Im Gegenteil, es gehört zum Leben, dass auch Gläubige wie Ungläubige dieselben Tätigkeiten verrichten. Aber wenn es um die Dinge des Reiches Gottes geht, dann ist hier nicht Forschung zu betreiben, sondern Beugung vor dem allmächtigen Gott und Verbindung zu Gott. Und aus dieser Verbindung zu Gott strömt uns göttliche Offenbarung zu, dass wir alle Dinge im Lichte Gottes sehen und recht verstehen. Es ist sogar angebracht, wenn die Kinder gläubiger Eltern bessere Noten nach Hause bringen, fleißiger sind und tun, was sie nur können. Aber noch einmal sei es betont, auch ein Paulus, der ja manches wusste und kannte, hat's ausgesprochen und gesagt, ich lasse alles zurück und erachte es für Kot, auch wenn es mir vorher wertvoll gewesen ist, um Christus zu erkennen, ja, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung zu erkennen, um teilhaftig zu werden seinem Leiden, um auch teilhaftig zu werden an der Auferstehung. Man muss die Dinge richtig einordnen. Biblischer Glaube kommt nicht aus dem Intellekt, er kommt durch die törichte Predigt. Auch das haben wir gestern gelesen. Welch ein Professor wäre sich nicht zu schade, um eine törichte Predigt zu halten. Das wäre unter allem Niveau. Man muss doch bleiben, wer und was man ist. Man muss auf Rang, Ruf, auf Titel Acht geben. Bei Gott können wir alle Titel vergessen und uns vor seinem Angesicht beugen. Da ist der Professor und der Straßenkehrer nebeneinander in der gleichen Reihe. Da gibt's keine Vorzüge. Da gibt es ein Demütigen unter die gewaltige Hand Gottes. Kein Mensch kann kommen und sagen, Herr, ich bin das oder jenes. Der Herr würde uns die gleiche Antwort geben, wie wir sie in Matthäus 7 finden. Eng ist die Pforte und schmal der Weg, der zum Leben führt, und nur wenige sind es, die sie finden. Weit ist der Weg und breit die Pforte, die ins Verderben führt, und viele sind's ihrer, die darauf wandeln. Die Entscheidung muss getroffen werden, ob der Mensch den breiten Weg ins Verderben gehen möchte oder auf den schmalen Weg kommen, der zum Leben führt. Und aber hat Gott dies durch den Geist geoffenbart. Vorher schreibt Paulus, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und wovon keines Menschen Herz eine Ahnung hatte, nämlich das, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wer kann ihn lieben? Nur diejenigen, die sich von ihm geliebt wissen, herausgeliebt. Also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Amen. Gott steht zu seinem Wort. Glaube an den Herrn Jesus Christus und auch du wirst selig werden. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, wovon kein Mensch eine Ahnung haben kann, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Liebst du Gott? Hast du die Liebe Gottes dir gegenüber erkannt? Hast du sie erwidert? Denn wer von ihm geliebt wurde und wird, der wird ihn wieder lieben. Er sagte, wer mich liebt, wird mein Wort halten. Wir lieben ihn und wir lieben alle, die er herausgeliebt hat. Ja, wir lieben alle Menschen, auch wenn alle Menschen uns nicht lieben. Denn wir wissen nicht, wen Gott zum ewigen Leben bestimmt hat. Eins wissen wir, dass es von Anfang an die Predigt des Evangeliums war, wodurch Gott die Menschen in das Reich Gottes hineinrufen wollte. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium aller Kreatur. Und wer da gläubig geworden ist und sich taufen lässt, wird selig werden. Ich habe in der vergangenen Woche, in der vorletzten Woche schon, als das Thema im Deutschlandfunk war über die Taufe, da hatte ich mich auch gemeldet, wahrscheinlich ein wenig spät. Ich möchte keinem Bosheit unterstellen. In jedem Fall habe ich nach Köln angerufen und die Dame fragte, was ich denn vorzutragen hätte. Und die zwei Themen oder die zwei Dinge, die zur Sprache waren, einerseits die Kindertaufe und andererseits die Erwachsenentaufe. Und ich sagte schlicht, werte Dame, ich hätte den Vorschlag zu machen, dass wir auch über die Glaubenstaufe sprechen. Oh, sagte sie, das ist interessant. Ich werde es weitergeben. Vielleicht können wir sie dann zurückrufen. Der Ruf kam nicht zurück. Warum? Das weiß Gott allein. Es geht nicht um Kinder- oder Erwachsenentaufe. Es geht darum, dass unser Herr ganz klar und deutlich gesagt hat, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden. Der Glaube ist die Voraussetzung für die Taufe. Von Paten hat der Herr nichts gesagt. Oder? Mein Herr hat nichts gesagt. Und er hat noch von vielem anderen nichts gesagt, worüber heute diskutiert wird. Und was mich bei solchen Gelegenheiten immer schmerzt, ist der Tatbestand, dass man sich auf einer ganz falschen Fährte befindet, dass der Kern, um den es eigentlich gehen müsste, gar nicht berührt wird. Und so meine ich, dass eine ausgewogene biblische Verkündigung endlich am Platze wäre, auch in unserem Lande. Wer wäre dafür, dass wir Gott mal zu Worte kommen lassen? Nicht in fanatischer Weise, aber das Wort des Herrn trotzdem, so wie es geschrieben ist und gelehrt wurde, am Anfang der Menschheit noch einmal bringen. Paulus sagte ja damals, ich schäme mich des Evangeliums von Christus nicht. Am liebsten würde ich für die Osterversammlungen, den Rundfunk und das Fernsehen einladen. Irgendetwas bewegt mich, Gott möge den Zeitpunkt bestimmen. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir die Botschaft Gottes haben, das geoffenbarte Wort mit allen Verheißungen, und wir schämen uns dessen nicht. Die Propheten waren missverstanden, die Apostel wurden missverstanden, unser Herr war missverstanden, aber die Propheten waren von Gott gesandt, und wir sind froh, dass sie nicht geschwiegen haben, sondern sie redeten im Namen des Herrn, und das, was sie sagten, wurde aufgeschrieben. Den Aposteln wurde verboten, im Namen Jesu Christi noch zu predigen. Und da sagte Petrus kühn: Urteilt selber, ist es recht, dass wir den Menschen mehr gehorchen als Gott? Die Entscheidung war sehr einfach. Nicht, was Menschen als falsch bezeichnen, ist falsch, sondern richtig ist das, was Gott in seinem Worte als richtig hinterlassen hat. Und das Wort, die Heilige Schrift, ist der Maßstab für jeden Menschen, der gläubig werden möchte. Und dann seht ihr schon, dass der Spielraum eingeengt wird. Es ist nicht der Beitritt zu einer Kirche oder Freikirche, sondern tatsächlich die ursprüngliche Forderung unseres Herrn. Es sei denn, dass jemand von Neuem geboren werde, sonst kann er das Reich Gottes nicht sehen. Am Pfingsttage kam die Menge auf dem Obersaal den herzuströmenden Menschen wie betrunken vor. Man sagte: Sind diese alle trunken? Es ist doch erst die 9. Stunde am Tage. Petrus trat auf und sprach: Werte Brüder, hört mich an, ihr alle, die ihr zu Jerusalem wohnt und die ihr hergekommen seid. Diese hier sind nicht trunken, wie ihr meint, sondern hier erfüllt sich, was der Prophet Joel gesagt hat: In den letzten Tagen, spricht Gott, da werde ich von meinem Geist ausgießen über alles Fleisch. Als Jesus nach Jerusalem einzog, ihr könnt es in Matthäus 21 nachlesen, da war die Volksmenge außer sich: Hosianna und Lob und Dank sei Gott in Himmelshöhen, um dem, der da kommt, und so weiter. Was war's? Eine göttliche Begeisterung über das, was heilsgeschichtlich unter ihnen geschah. Wenn wir schlafen und nicht begeistert, nicht überwältigt, nicht mitgerissen worden sind, dann haben wir die göttliche Botschaft in ihrer Auswirkung noch nicht erlebt. Dann haben wir sie gehört, ohne die Wirkung der Offenbarung miterlebt zu haben. Da hat Bruder Brenhim in seiner Predigt in den 7 Siegeln etwas ganz Wunderbares gesagt. Es steht ja geschrieben in der Offenbarung: Und dem Öl und dem Wein füge keinen Schaden zu. Öl deutet immer auf den Heiligen Geist hin. Alles wurde Gott geweiht und mit Öl gesalbt. Könige und Priester, die Geräte zum Gottesdienst, alles wurde Gott unter Salbung mit Öl geweiht. Hier kommt aber Wein dazu. Wein stimuliert, ja, er bringt Stimmung hinein in die Sache, die durch den Geist geoffenbart wurde. Ihr Lieben, wenn ich darüber nachdenke und mir vergegenwärtige, wie gnädig Gott uns war und uns sein Wort für diese Zeit geoffenbart hat. Welch eine Überwältigung, welch eine Freudigkeit müsste uns alle erfüllen. Mir kam auch da der Gedanke, dass wir einfach positiv in unserem Denken und in unserer Einstellung sein müssten. Die Ungläubigen sind immer froh. Ja, ich sag nicht alle, aber die Gläubigen haben einfach mich eingeschlossen, die Tendenz, griesgrämig zu sein, ein langes Gesicht zu machen. Ja, worüber denn? Haben wir Trauer? Nein, wir haben Freude. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Und Gott hat mit uns geredet durch sein wunderbares Wort. Darüber empfinden wir große Freude. Wer sagt es damals? Ich glaube, es war Maria in ihrem Gebet, als sie sagte, mein Geist jubelt über Gott, meinem Retter. Es muss uns überwältigen, wenn Gott etwas tut. Wenn das nicht geschieht, dann ist die Wirkung noch nicht vorhanden. Dann haben wir es gehört, vielleicht auch aufgenommen, aber es muss uns überwältigen. Es muss etwas nach sich ziehen. Es muss eine Wirkung hervorgerufen werden. Hier in Lukas 1, Vers 45 steht, Lukas 1, 45, O selig die, welche geglaubt hat, denn die Verheißung, die der Herr ihr gegeben hat, wird in Erfüllung gehen. Was ist das Hauptthema im Reiche Gottes in dieser Zeit? Die Erfüllung biblischer Prophetie. Amen. Wir leben in einem prophetischen Zeitabschnitt, in dem sich das, wovon die Propheten und unser Herr und die Apostel gesprochen haben, vor unseren Augen erfüllt. Und unser Herr sprach in Lukas 21, wenn ihr seht, dass das alles geschieht, so hebet eure Häupter empor, weil ihr wisst, dass sich eure Erlösung naht. Es muss eine Freude auslösen in unserer Seele, wenn der Herr sich uns geoffenbart hat, wenn uns sein Wort durch den Geist verklärt wurde und wir plötzlich mit gesalbten Augen das sehen können, was Gott durch das Wort und den Geist schon gesagt und offenbart hat und in der Erfüllung beobachten dürfen. Das ist keine Spekulation, das ist Offenbarung des Wortes, Erfüllung biblischer Prophetie vor unseren Augen. Immer wieder hat unser Herr gesagt, wenn ihr sehen werdet, dass das oder jenes geschieht, dann wisst ihr, dass die Zeit da ist. Die Zeit ist da. Sie kommt nicht erst. Die Zeit ist da. Die Zeit Gottes unter seinem Volke. Und dazu benötigen wir ein positives Denken, eine positive Einstellung. Weg mit allen negativen Gedanken, weg mit allen negativen Gesprächen. Wie viele denken, ach, mir geht es so schlecht, ich fühle mich nicht gut. Und ehe sie sich umsehen, fühlen sie sich wirklich nicht schlecht und auch nicht gut. Ihr Denken hat ihnen beschert, was sie ausgesprochen oder gedacht haben. Im Reiche Gottes sollten wir tatsächlich jeden Gedanken beiseite schieben, der uns nicht Gott näher bringt, der etwas gegen den Bruder oder gegen eine Schwester in uns hervorbringen möchte, einfach alles Negative beiseite schieben und dem Herrn gemeinsam danken für das, was er getan hat. Wer kann sagen, uns hat Gott durch den Geist geoffenbart, in welcher Zeit wir leben. Amen. Uns hat Gott durch den Geist geoffenbart, welche Verheißungen er für diese Tage in seinem Wort gegeben hat. Amen. Aus Gnaden haben wir den Botschafter und die Botschaft erkannt und den Tag der gnädigen Heimsuchung unseres Gottes dürfen wir miterleben. Ihr wisst ja, wie es damals den Menschen erging, wenn nach 7 mal 7 Jahren, also im 50. Jahr, die Posaune ertönte und die Menschen frei ausgehen konnten. Welch ein Tag muss das für die Versklavten gewesen sein. Sie waren verschuldet. Sie haben abarbeiten müssen, was sie schuldig waren. Und plötzlich wurde in die Posaune gestoßen. Das Halljahr wurde ausgerufen und alle Verschuldeten waren frei. Jesus, unser Herr, sagte, der Geist Gottes des Herrn ruht auf mir. Um was? Um dieses Jahr, das angenehme Jahr, zu verkündigen. Ich lese es euch. Damit nahm er Bezug auf das Halljahr. Und das Halljahr ist das Gnadenjahr des Herrn. Es begann mit dem ersten Kommen Christi und hört auf mit dem zweiten Kommen Christi. Ich lese aus Lukas Kapitel 4 von Vers 17. Da reichte man ihm das Buch des Propheten Jesaja. Und als er das Buch aufrollte, traf er auf die Stelle, wo geschrieben steht, der Geist des Herrn ist über mir, weil er mich gesalbt hat, um den Armen die frohe Botschaft zu bringen. Er hat mich gesandt, um den Gefangenen die Freilassung und den Blinden die Verleihung des Augenlichts zu verkündigen, die Unterdrückten in Freiheit zu entlassen, ein Gnadenjahr des Herrn auszurufen. So begann die Verkündigung des Evangeliums in Anknüpfung, in Anlehnung an das, was durch das ganze Alte Testament vorschattiert wurde. Jetzt kam die Realität, jetzt kam die wirkliche Erlösung und die Befreiung und unser Herr hat persönlich dieses Halljahr ausgerufen. Alle können frei ausgehen. Teures Herz, keiner braucht verloren sein. Keiner muss in seiner Sünde sterben. Keiner braucht schuldbeladen von hier zu gehen. Unser Herr hat selber dieses Halljahr ausgerufen. Ihr seid frei. Er will sagen, ich habe dich erlöst. Ich habe dich befreit. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Haben wir das erlebt? Hat es dich überwältigt? Bist du innerlich in Stimmung geraten? Teures Herz, wenn Menschen zum Fußball schauen gehen, dann kommt plötzlich Stimmung auf. Hier und da bei jeder Sportart oder wo immer es sei. Wenn die Menschen wirklich bei der Sache sind, dann kommt Stimmung auf. Was ist mit uns? Oh, dass eine göttliche Stimmung aufkommen könnte. dass uns bewusst würde, was es bedeutet, von Gott begnadigt worden zu sein, den Weg des Heils gefunden zu haben, und dann noch die Offenbarung all dessen, was Gott seinem Volke verheißen hat. Nicht Weise und Gelehrte haben es uns kundgetan, sondern als die Zeit erfüllt ward, sandte Gott eine prophetische Botschaft, um das prophetische Wort neu auf den Leuchter zu stellen. Als die Zeit erfüllt ward, hat Gott alle Geheimnisse des Wortes, die verborgen geblieben waren, kundgetan, denn so steht's in der Heiligen Schrift. Was hat der Prophet Daniel damals schon gesagt? Und was war die Ankündigung? Weise und Kluge können es nicht deuten, nicht irgendwelche Götter. Ihr wisst, in den Tagen Daniels wurden ja all diese Klugen gerufen, sogar die Sterndeuter, die Wahrsager, die Zeichendeuter. Sie alle sollten die mysteriöse Handschrift an der Wand deuten und mussten dann zugeben, dass sie mit der Sache nicht vertraut sind. Sie konnten nichts ausrichten. Und Daniel hatte ja gesagt, wenn ihr mir nicht sagen könnt, es ging auch um den Traum, es ging um die Deutung hier und da, es waren ja einige Erlebnisse. Die Klugen, die wollten, dass er ihnen den Traum erzählt. Und dann würden sie ihm die Deutung geben. Die könnte dann in alle Himmelsrichtungen gehen. Es gäbe keine Möglichkeit der Überprüfung. Und Daniel sprach, wenn ihr mir nicht den Traum und seine Deutung geben könnt, dann, oh, ja, Darius, richtig, genau, dankeschön. Dann ist's aus mit euch. Was war es? Da konnten sie nicht weitermachen. Und plötzlich kam eine Dame und sagte, in deinem Reiche ist ein Mann Gottes, ein Prophet, ein Mann, dem das Wort und der Wille Gottes geoffenbart wurde. Und er sagte, auch ich bin nicht imstande, das, was der König fordert, zu tun. Aber es gibt einen Gott im Himmel, der die Geheimnisse enthüllt. Halleluja! Und er ging zu seinen drei Freunden und sagte, gedenkt meiner im Gebet. Und schon war es passiert. Am nächsten Tage konnte er den Traum um die Deutung sagen. Es gab Männer im Reiche Gottes, die mit Gott verbunden waren, Männer, zu denen Gott redete und durch die er redete, auch in kritischen Zeiten. Gerade dann brauchen wir Gott und das Reden Gottes. Und ich glaube, dass wir in einer höchst kritischen Zeit angekommen sind. Alles ist verwirrt, alles vermischt und vermengt in einem geistlichen Durcheinander. Es musste die klare göttliche Richtung angegeben werden. Die ursprüngliche Lehre musste neu auf den Leuchter gestellt werden. Und ihr wisst, Weise und Gelehrte kennen sich da nicht aus. Sie haben sogar noch Mühe mit Matthäus 28 und der praktischen Ausführung des Missionsbefehls. Auch da offenbart es nicht Fleisch und Blut. Es muss eine Offenbarung Gottes sein. Und jeder Mensch, der langsam liest und Ehrfurcht in seinem Herzen trägt, der wird das Wort so respektieren, wie es geschrieben wurde. Darum geht hin in alle Welt, lehret alle Völker und macht zu Jüngern alle Nationen und taufet sie auf die Namen. Unterscheidet es bei den Leuten. Sie begreifen nicht, dass es da um den Namen geht. Geheiligt werde dein Name. Gott ist kein Unbekannter, kein namenloser Gott. Gott hat einen Erlösungsnamen für die Zeit des neuen Bundes. Im Alten Testament ist Yahweh der Bundesname Gottes des Herrn. Es gab viele Bezeichnungen mit Elohim und viele Bezeichnungen mit Yahweh. Aber der Name Yahweh war der Bundesname Gottes des Herrn im Alten Testament. Er ist Herr der Heerscharen, er ist Herr Zebaoth, er ist vieles. Aber der Name Yahweh, das war der Bundesname. Gott sprach zu Mose, ich habe mich Abraham, Isaac und Jakob offenbart, aber meinen Namen habe ich ihnen nicht kundgetan. Mit der Bundesschließung kam das Kundwerden des Namens, der zu der Bundesschließung gehörte. Und das war der Name Yahweh. Genauso hat sich Gott im Neuen Testament als Vater im Himmel offenbart. Deshalb beten wir, unser Vater, der du bist im Himmel. Anders beten wir doch nicht. So hat er uns beten gelehrt. Derselbe Gott hat sich im Sohne offenbart, der sagen konnte, wer mich sieht, der sieht den Vater. Glaubet mir, dass ich im Vater bin und der Vater in mir ist. Denn nicht ich tue diese Werke, sondern der Vater, der dauernd in mir ist, der tut seine Werke. Also derselbe Gott im Sohne geoffenbart, um so Söhne und Töchter Gottes nach dem ersten Vorbild des Erstgeborenen ins Dasein rufen zu können. Christus, der Anfang der neuen Schöpfung, der Erstgeborene dieser göttlichen Kreatur, er, der Anfang, und wir sollen ja sein, wie er ist, und werden in sein Bild umgestaltet werden. Also, Gott geoffenbart als Vater, im Sohne und zu Pfingsten durch den Heiligen Geist. Gott über uns, mit uns, unter uns und schlussendlich Gott in uns. Drei Offenbarungen Gottes. Aber der eine Name, der zu unserer Erlösung gehört, du sollst seinen Namen Jesus heißen, denn er wird sein Volk von ihren Sünden retten. Und ihr wisst ja, die griechische Form Jesus müsste ja eigentlich Yahshua heißen. Davon ist der Name Josua abgeleitet worden, welches schlicht bedeutet Jahwe Retter. Nicht nur Jahwe, sondern Jahwe Retter. Du sollst seinen Namen Jesus heißen. In dem Namen hat Gott sich der Menschheit in Christus offenbart. Und wenn da geschrieben steht, und taufet sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, dann offenbart uns der Geist, wie dem Petrus und dem Paulus und dem Philippus, dass dieser Name Jesus Christus unser Herr ist. Und deshalb haben alle auf den Namen des Herrn Jesus Christus getauft. Eigentlich Sehr einfach. Und die Gelehrten sagen, seht ihr, die Bibel widerspricht sich. Nein, das stimmt nicht. Die Bibel kann sich nicht widersprechen. Die Bibel hat immer recht. Das Missverständnis und der Widerspruch ist in der Deutung der Menschen, die im Kopfe ist, nicht aber im Worte Gottes. Nein, wir sind dem Herrn so dankbar, von Herzen dankbar, dass wir diese herrliche Gnadenzeit, den Abschluss miterleben dürfen. Und lasst uns bereit sein, um des Namens Jesu willen Schmach zu tragen. Alle anderen, ganz gleich welche Richtung sie gehen oder angehören, sie tragen keine Schmach. Ob es die charismatische Bewegung ist, ob es die Pfingstbewegung, was immer es sein mag. Wer trägt Schmach? Wer trägt heute Schmach? Jesus sagte damals, um meines Namens willen werdet ihr von allen Völkern gehasst werden. In dem Moment, wo Menschen da sind, denen dieser Name, der über alle Namen ist, in seiner göttlichen Bedeutung für die Taufe, für das Gebet, grundsätzlich, wenn ihnen dieser Name durch den Geist geoffenbart wird, dann verherrlichen sie ihn. Mit Recht, weil in ihnen die Offenbarung stattgefunden hat. Die anderen singen, oh, es ist Jesus, oh, es ist Jesus. Und wenn ihr zu ihnen kommt und sagt, eigentlich müsstet ihr euch auf diesen Namen taufen lassen, oh, da schlagen sie um sich mit Händen und Füßen, dann sind wir in große Not geraten. Ja, warum denn? Wenn man diesen Namen mit dem Munde doch so erhebt, warum nicht in der Tat sich zu ihm bekennen? Das ist doch der zweite Schritt. Das würde einfach dazu gehören. Aber der Herr sagte, niemand kann zu mir kommen. Zur Gemeinde, zu einer Kirche, Freikirche, können alle kommen. Aber der Herr sagt, niemand kann zu mir kommen, es sei denn, der Vater sieht ihn zuerst. Und wer so von Gott durch den Geist gezogen wird und nicht nur zu einer Gemeinde, sondern zu Christus kommt und ihn erlebt, dem offenbart er sich. Dem offenbart er sich. Der rätselt und ratet nicht mehr. Dem offenbart er sich. Wir können alle getrost singen, du hast dich mir geoffenbart. Er hat sich uns aus Gnaden offenbart. Wir wissen, wer er ist. Der Jahwe des Alten Testaments wurde Jesus des Neuen Testaments. Er konnte im Johannesevangelium sagen, ehe Abraham war, bin ich. Er war's, der im Garten Eden wandelt, aber noch nicht als Sohn Gottes, als Jahwe, als Herr in der Geistleiblichkeit. Er gehörte zu dem Team von drei Männern, die Abraham besuchten in 1. Mose 18. Da steht einige Male in der Einzahl geschrieben. Und dann blieb der Herr bei Abraham und die beiden Engel gingen nach Sodom. Er ist es, der zu den Propheten und durch die Propheten gesprochen hat. Er ist der Logos, der am Anfang aus der Urfülle Gottes herauskam und in sichtbare Gestalt trat. Der unsichtbare Gott, der Geist ist, in sichtbare Gestalt tretend. Das ist Jahwe, das ist der Logos, das ist der Herr. Wie gesagt, im Alten Testament war er in der Unsterblichkeit des Leibes und deshalb musste er, wie im Hebräerbrief ausgeführt wird, für eine kurze Zeit unter die Engel erniedrigt werden, um seines Todes Leidens willen, um sterben zu können und so den Tod zu verschlingen in den Sieg und dem Tode die Macht zu nehmen und unvergängliches Leben und Wesen ans Licht zu bringen. Glaubt es mir, alle Bibelstellen haben ihre Existenzberechtigung. Wenn vom Sohne Gottes geschrieben steht, dann ist das wahr und richtig. Steht von ihm als Menschensohn geschrieben, stimmt es. Steht vom Sohne Davids, stimmt es auch. Ist er König, Priester, Prophet, dann stimmt das auch. Ist er Mittler und Fürsprecher, dann stimmt das auch. Ist er Mensch, dann stimmt das auch. Er war Mensch, an Gebärden als Mensch erfunden. Er aß und trank, er wurde müde. Das ist nicht die Eigenschaft oder sind nicht die Eigenschaften Gottes. Er ist völlig in menschliches Wesen übergegangen oder eingegangen. Und wisst ihr, ich habe in den vergangenen Tagen darüber nachgedacht, dass unser Heiland mit 12 Jahren im Tempel war. Und da dachte ich bei mir selber, wie kann man es formulieren? Dort ein Knabe mit 12 Jahren, wie soll ich ihn ansprechen? Soll ich sagen, das war jetzt der Herr? Der Herr hat doch kein Alter. Der Herr ist doch von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und hier der Herr in Windeln gewickelt, in eine Krippe gelegt. Aber so war es. Denn wie steht's in der Ankündigung? Heute ist euch Christus, der Herr, geboren in der Stadt Davids. Denkt einmal darüber nach. Der Herr der Herrlichkeit hat alle Herrlichkeit, alle Herrschaft abgelegt, ist hier Mensch geworden, gezeugt durch den Heiligen Geist, ein heiliger Leib, in dem er hier offenbar wurde, nahm an Gnade und Weisheit zu, wuchs, wenn wir irdisch sprechen, in das Mannesalter hinein. Ach, wie groß ist unser Gott! Was hat er alles auf sich genommen um unsretwillen und wurde dann noch verspottet und verhöhnt? Er war Herr, als er geboren wurde. Er war Herr, als er dort im Tempel war, nach unserer Zeitrechnung mit 12 Jahren. Er war Herr mit 30. Er war Herr vor 1 Million und wird Herr sein nach 1 Million. Er ist nur in die Zeitlichkeit gekommen, um uns, die wir der Zeitlichkeit und damit der Vergänglichkeit unterworfen waren, um uns gleich zu werden und aus dieser Vergänglichkeit herauszunehmen und uns aus Gnaden das ewige Leben zu schenken. Macht euch keine Sorgen. Aus Gnaden dürfen wir jede Bibelstelle so stehen lassen, wie sie geschrieben steht, und dann erkennen, welch einen Sinn und welch eine Bedeutung sie für uns hat. Wenn Paulus dort schrieb, uns aber hat Gott es durch den Geist geoffenbart, dann können wir heute das Gleiche sagen. Amen. Uns ist die Offenbarung Jesu Christi wirklich durch den Geist zuteil geworden. Gott wollte die Menschen in den göttlichen Stand zurückbringen. Und deshalb spricht die Heilige Schrift von dem göttlichen Geschlecht, von dem heiligen Priestertum, von der Königsherrschaft, die wir sind und die Gott aus uns gemacht hat. Könnt ihr das alle verstehen? Könnt ihr es annehmen? Könnt ihr es glauben? Ist es euch zur Offenbarung geworden? Er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam, gehorsam bis zum Tode am Kreuz, um dann durch seinen Gehorsam unseren Ungehorsam aufzuheben und allen, die ihm gehorsam werden, das ewige Leben aus Gnaden zu schenken. Gott hat Großes getan. Bitte nicht den Kopf darüber zerbrechen, sondern von Herzen zu glauben, dass es um unsretwillen geschah, und das daraus nehmen und den Segen daraus schöpfen, den der Herr uns zugedacht hat. Er hat ja gesagt, ich werde euch tragen, bis ihr alt bis ihr grau geworden seid. Ich habe mich euch aufgeladen. Ich trage euch. Ich werde mit euch sein, alle Tage, bis an das Ende der Welt. Ihr älteren Geschwister, nehmt das so ganz persönlich auch mal für euch in Anspruch. Wenn es mal nicht so geht, wie ihr es gewohnt wart, dann sagt, Herr, du trägst mich. Du hast mich vom Mutterleib an ausgesondert. Und ihr wisst ja, das waren eigentlich die Propheten. Die waren von Mutterleibe aus dazu ausgesondert, dem Herrn anzugehören. Auch wir alle, die an der ersten Auferstehung Anteil haben werden, sind von Gott vor Grundlegung der Welt ausersehen. Gott wusste, wann und wo wir geboren werden. Er kannte unser Leben. Keiner konnte bestimmen. Alles muss gehen, wie er es will. Hadert nicht mit euch, nicht mit eurem Schicksal. Dankt Gott, dass er euch begnadigt hat und das Vorrecht geschenkt hat, alles das zu erkennen, was uns von Gott in Christus geschenkt wurde. Und möge auch das erfüllt werden, dass eine Überwältigung sich unserer bemächtigt, dass wir tatsächlich dankbarer werden. Ich weiß, wir können es nicht so zum Ausdruck bringen und es liegt auch nicht an der Lautstärke, aber es liegt an der Innigkeit, dass wir von Herzen Gott unseren schuldigen Dank darbringen. Nicht aus einem Muss, sondern aus dem Drang unserer Herzen ihm die Anbetung geben. Was kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, was in keines Menschen Herz gekommen ist, das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Und wir dürfen ihn lieben und seine Gebote halten. Und wir dürfen einander in der göttlichen Liebe lieben und tragen. Gott trägt uns alle. Wollen wir auch einander ertragen in der Liebe Gottes. Gelobt sei sein Name. Amen. 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 Wir stehen auf zum Gebet. Herr, gemeinsam danken wir dir heute. Wir sind überwältigt. Wir können es nur nicht so zum Ausdruck bringen. Wir sind nicht klug ersonnenen Fabeln gefolgt. Nein, wir folgen dir und du bist das Wort. Und wer dir folgt, wird nicht in der Finsternis bleiben, sondern das Licht des Lebens haben. Dein Wort wird geoffenbart und wird zu einem Licht auf unserem Wege. Herr, ich danke dir, so umfangreich, so vielseitig ist dein Wirken, dein Reden, ja dein Tun in unseren Tagen. Habe Dank, dass wir jetzt leben dürfen und dass du unsere Augen aufgetan, unsere Herzen zu einem Verständnis verholfen hast, wie du es damals tatest. Herr, brannte nicht unsere Herzen, als du mit uns redetest? Geliebter Herr, ich bin mir dessen mehr bewusst als je zuvor, dass nicht ein Mensch, sondern der Geist Gottes durch menschliche Lippen das Wort gebracht, die Geheimnisse offenbart hat. Herr, du hast gesagt, sorget euch nicht um das, was ihr reden sollt, denn es wird euch in der Stunde eingegeben werden, was ihr sagen sollt. Wir danken dir für die vielen Stunden der Eingebung deines Geistes, der direkten Inspiration, der Salbung des Heiligen Geistes und der Offenbarung deines Wortes und deines Willens. Herr, du hast ein Volk auf Erden, das dich erkannt hat und von dir erkannt wurde. Ein Volk, das deinen Namen trägt und deinen Namen ehrt. Wir bitten dich, rette, befreie, bringe in deine Gemeinde hinein alle, die zum ewigen Leben bestimmt sind. Herr, du hast uns auch in diesem Gottesdienst gesegnet, hast uns vor Augen geführt, was du uns bereitet hast, und auch, dass wir ewiges Leben haben müssen, um ewig bei dir zu sein. Geliebter Herr, du bist aus der Herrlichkeit gekommen, hast Knechtsgestalt angenommen, bist Mensch geworden um der Menschen willen und hast nun aus Menschenkindern Gotteskinder gemacht. Alle, die an deinen Namen glauben, Halleluja, Preis und Ehre sei dir dafür. Und so danken wir auch dafür, dass die Stunde nahegerückt ist, wo du wiederkommen wirst, um die Deinen heimzuholen. Herr, aus Gnaden werden wir dort sein und dich schauen und mit dir die Ewigkeit verbringen. Möge dein heiliger Segen auf uns allen ruhen, im Namen Jesu Christi von Nazareth. Halleluja, Halleluja, Preis und Ehre sei Gott. Amen. Ihr Lieben, ich werde an Offenbarung 5 erinnert, wo das Lamm das Buch nahm, um die Siegel zu lösen, um zu öffnen und zu offenbaren. Und es steht geschrieben, niemand war würdig erfunden worden, nur das Lamm, welches gleichzeitig auch der Löwe aus dem Stamme Juda ist. Als Lamm ist er Erlöser, als Löwe ist er König, aber immer derselbe, obwohl in verschiedenen Aufgabenbereichen gezeigt. Dann aber warfen sich die 24 Ältesten nieder. Es gab eine Anbetung, einen Lobpreis, der zu Gott emporstieg. Wollen auch wir mit dankbaren Herzen und freudigem Auftun unseres Mundes unserem Herrn zur Ehre singen. Du bist würdig, 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 o Herr, hinzunehmen Preis und Ehre, Ruhm und Anbetung. Du bist würdig, o Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran. Glory, Glory, Halleluja, Glory, Glory, Halleluja.
Glory, glory, Halleluja, seine Wahrheit schreitet voran.
Amen. Amen.